HR2 Kultur Camino. Religionen auf dem Weg.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
Ostern 2020. Am vergangenen Sonntag hat Papst Franziskus den Segen Urbi et Orbi für die Stadt und die Welt gespendet, in einem fast menschenleeren Petersdom. Und nicht, wie sonst üblich, vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz. Doch auch ohne die Pilger in Rom ist der Segen für die Katholikinnen und Katholiken gültig. Das hatte Kardinal Angelo Comastri zuvor betont. Der Segen ist auch gültig, wenn er nur über Fernsehen, Radio oder andere Kommunikationswege empfangen werden kann. Das gilt seit 1995 nach vatikanischer Lesart auch für die Segensübermittlung via Internet.
Das sind ja Kategorien, ob das gilt oder nicht, die für die Wahrnehmung der Menschen, glaube ich, keine große Rolle spielen.
Sagt die Erfurter katholische Dogmatikerin Julia Knob.
Da geht es eher darum, kommt das bei Ihnen persönlich an? Merken Sie da was von? Ist das für Sie aufbauend? Hilft Ihnen das zu leben?
Und das gilt momentan für Tausende von Gottesdiensten und Andachten, die während der Corona-Pandemie ins Netz gestellt werden.
Was wir uns vor kurzem noch nicht vorstellen konnten, ist heute Wirklichkeit. Es ist Sonntag, die Türen in unseren Kirchen sind offen, aber es wird dort kein Gottesdienst gefeiert. Diese Videoandacht am Sonntagmorgen ist eine Form, mit der unsere Landeskirche in den nächsten Wochen weiter zum Gottesdienst einlädt.
Und dass jetzt eigentlich alle Generationen das versuchen, das ist einfach schlicht sympathisch.
Pfarrer Lars Hillebold ist zuständig für theologische Grundsatzfragen bei der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Das ist natürlich auch manchmal so, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht so meine Form. Und natürlich hat man auch den Eindruck, manchmal es ist jetzt nur der Versuch, das, was wir sonst im Gottesdienst analog machen, digital zu machen. So weit können wir es erstmal nur.
Hillebold geht davon aus, dass fast alle der rund 400 Gemeinden der nordhessischen Kirche mit Gottesdiensten oder Andachten in der Corona-Krise online präsent sind. Und auch in der katholischen Kirche würden sich viele Priester vor die Video- oder Handykamera stellen, sagt Stefan Schnelle, Sprecher des Bistums Limburg.
Wir merken, dass die Experimentierfreude auf jeden Fall gestiegen ist. Also Kolleginnen und Kollegen, die vorher gesagt haben, ich bin digital gar nicht so unterwegs, die sich jetzt aber trauen und sagen, ja, wir nutzen das. Wir nutzen diese Zeit und probieren uns aus. Das gibt es ganz viel.
Jens Albers ist Social Media Manager im Bistum Essen. Er beobachtet den neuen Drang vieler Geistlicher, sich im Livestream zu präsentieren mit gemischten Gefühlen. Einerseits freut er sich, dass seine Kirche endlich die Chancen des Internets entdeckt, aber
ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich da auf Standards einigt, dass man schaut, was sind Erfolgsfaktoren, die andere Angebote erfolgreich machen und man nicht einfach darauf baut, dass man die Person XY ist und man jetzt ein Handy aufstellt, auf Übertragen drückt und dann das Ganze schon erfolgreich sein wird, sondern da sind wir auch als Kirche noch an einem Punkt, wo wir noch viel Aufholbedarf haben.
Und jetzt müssen wir uns alle mal digital sehen. Das sind wir ja sonst als Pfarrer und Pfarrerin auch nicht gewohnt. Und jetzt gucken wir uns selber mal an und sagen, oh Mann, so rede ich immer, so gucke ich immer.
Die Pfarrerin Hanna Jakobs, eigentlich neuen Formen gegenüber sehr aufgeschlossen, sieht diesen plötzlichen Online-Boom durchaus kritisch. Er verdeutliche ein altes Problem vieler Pastoren. In der Zeitbeilage Christ und Welt schreibt sie:
Die Pandemie brachte hier vor allem das Selbstbild etlicher Pfarrerinnen und Pfarrer zum Vorschein. Ich predige, also bin ich. Ein Kollege, der eben seine Predigt, 17 Minuten, eher im Talar, auf der Kanzel, bei YouTube einstellte, wunderte sich tatsächlich, dass diese nur ein Dutzend Mal angeklickt wurde. Und so ist digital ein ähnliches Kirchturmdenken zu beobachten wie analog.
Im Vordergrund der kirchlichen Präsenz zu Corona-Zeiten stehen nun meist nur die Geistlichen.
Wir streamen jeden Tag einen Gottesdienst aus der Kapelle des Bischofshauses und aus dem Dom. Und da ist es wirklich so, dass der Bischof das weitestgehend alleine feiert.
Wir haben jetzt im Moment jede Menge gestreamte Gottesdienste, tausendfach. Und wir haben Priester, die vor der Kamera des Computers stehen und segnen. Das kann man machen. Ich persönlich habe da große Schwierigkeiten mit. Also mir kommt das immer so vor, als würde ich dann einem Priester beim Zelebrieren zugucken. Und als kippte das dann doch wieder in so magische Geschichten oder in eine Schaufrömmigkeit, in eine Klerikerkirche, die ich dann eben übers Internet mitbekomme.
Julia Knob, Professorin für Dogmatik in Erfurt, wünscht sich andere Akzente.
Also man kann möglicherweise über gut gemachte, gestreamte Gottesdienste arbeiten, aber dann darf das nicht ein Zuschauen sein, sondern dann braucht man wirklich partizipative Möglichkeiten für die Gemeinden. Da gibt es auch gute Beispiele. Eine andere Option ist natürlich, das Liturgische, das Gottesdienstliche in die Hausgemeinschaften zu geben, in die Familien, dass man da gutes Material aufbereitet, um zu Hause Gottesdienst zu feiern und nicht anderen dabei zuzuschauen.
Auch Ralf-Peter Reimann, Internetbeauftragter der Evangelischen Kirche im Rheinland, wünscht sich, dass gestreamte Gottesdienste nicht als Einbahnstraße verlaufen, sondern dass beispielsweise die Möglichkeiten des Chats genutzt werden, wie er das schon öfter praktiziert hat.
Das ist etwas, was ich eben im Vorfeld vor der Corona-Krise auch schon wahrgenommen habe bei Online-Gottesdiensten, weswegen ich Online-Gottesdienste sehr geschätzt habe, weil sie eben sehr partizipatorisch sind. Und im Internet äußert man sich eben viel, viel einfacher. Und wenn wir das hinübernehmen in die normale Zeit nach Corona, dann haben wir etwas gelernt.
Ein Ansatz, der die Gestaltung von Gottesdiensten ein wenig demokratisieren könnte. Zum Beispiel mit Chats, wenn Christinnen und Christen sich direkt und online mit Fürbitten am Gottesdienst beteiligen. Außerdem könnte man anschließend im Netz über die Predigten diskutieren. Und Video- und gestreamte Gottesdienste könnten auch eine Art Wettbewerb erzeugen, denn anhand der Klickzahlen lässt sich leicht ablesen, welcher Gottesdienst bei der Netzgemeinde gut angekommen ist. Da kann es dann passieren, dass ein Gemeindepfarrer mehr als 3000 Klicks verzeichnet und der Bischof vielleicht nur einige hundert. Gott wird digital in Corona-Zeiten. Doch kirchliche Internetaktivisten wie der Katholik Ludwig Martin Jetschke und die evangelische Pfarrerin Josephine Teske beklagen seit Jahren ein fehlendes Netzengagement ihrer Kirchen.
Der Fehler liegt sozusagen vorher. Die letzten Jahre wurden Leute wie ich jetzt auch, die sich sehr um eine digitale Pastoral, also Seelsorge im digitalen Raum bemüht haben, wurden in der Regel im Freundlicheren noch belächelt, in der Regel aber auch eher als digitale Nerds kritisiert.
Die Kirchen haben auf jeden Fall geschlafen und müssen, glaube ich, mindestens 10 Jahre nachholen, was Professionalität im Netz angeht.
Der 31-jährige Kirchenmusiker Ludwig Martin Jetschke hat mit seiner Website Lingualpfeife über 17 Millionen Klicks. Und mit seinem YouTube-Kanal verzeichnet der katholische Influencer mehr als 17.000 Abonnenten.
Meine Generation hat nicht mehr die Wahl, ob sie digital sein will oder nicht. Wir sind, böse gesagt, dazu verdammt, auch digital unterwegs zu sein. Und jetzt sage ich es mal ganz, ganz provokant, dann wäre es manchmal schon hilfreich, wenn Leute, die sich also dem nicht verbunden fühlen und auch generationenbedingt nicht verbunden sein müssen, wäre es trotzdem ganz schön, wenn sie dann dabei nicht noch sinnlos im Weg rumstehen würden.
Zu den christlichen Influencern gehört die 33-jährige Josephine Teske. Sie ist Pastorin im schleswig-holsteinischen Büdelsdorf. Mit ihrer Instagram-Seite Seligkeitsdinge hat sie rund 18.000 Follower.
Wenn wir sagen, wir müssen da sein, wo die Menschen sind, dann reicht es nicht mehr, dass wir beim Bäcker sind oder mit unseren Gemeindemitgliedern im Supermarkt reden. Menschen sind im Netz, egal welchen Alters. Und junge Menschen sind eben hauptsächlich im Netz.
Die Kirchen hätten viel zu lang vor allem auf die analoge Kommunikation gesetzt.
Wer, der vielleicht noch Konfirmation gefeiert hat, kommt nochmal wirklich in die Kirche zurück oder denkt sich, oh, heute gehe ich mal einfach in die Kirche, um zu beten. Wenn wir ehrlich sind, tut es niemand. Aber sich einfach die Seite einer Pastorin anzusehen und da mal ein Gebet zu lesen oder einen spirituellen Text oder eine Meinung von kirchlicher Seite zu einem bestimmten Thema. Das geht ganz leicht und das baut eben Hürden ab, auch analoge.
Josephine Teske berichtet auf ihrem Instagram-Account über ihren Alltag als Pastorin und als alleinerziehende Mutter, aber auch über feministische Theologie.
Ich erreiche Menschen zwischen 20 und 40. Und es sind hauptsächlich Frauen tatsächlich. Und es sind natürlich viele kirchenaffine Menschen. Aber, und das finde ich richtig schön, es sind auch wirklich viele Menschen, die eigentlich gar nichts mit Kirche zu tun haben.
Seit Beginn der Corona-Krise bekomme sie noch einmal mehr Reaktionen von Usern.
Die Menschen haben auf jeden Fall auf Instagram sehr viel Vertrauen zu mir. Die haben das Gefühl, sie kennen mich, wissen gleichzeitig, sie werden mir im wahren Leben nie begegnen, weil sie nicht in meiner Nähe wohnen und ich sie ja nicht kenne. Und deshalb habe ich ganz viele Seelsorgeanfragen zurzeit.
Josephine Teske gehört zu YID, einem neuen Netzwerk digitaler Angebote der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zu Yi zählen vor allem YouTube-Kanäle sowie professionelle Instagram-Auftritte, meist von Pastorinnen und Pastoren. Einer dieser Netzauftritte ist Theresa Liebt, der Account der Berlinerin Theresa Brückner. Sie ist von ihrem Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg beauftragt als Pfarrerin im digitalen Raum. Die junge Pastorin ist aktiv auf Instagram, YouTube, auf Facebook und Twitter, jeweils unter dem Namen Theresa Liebt. Sie spricht und schreibt über den Glauben, den Alltag und über ihren Beruf als Pfarrerin. Seit den Ausgangsbeschränkungen sind die Klickzahlen nicht nur bei ihrem Account enorm gestiegen. Kirche goes online, eine Folge der Pandemie. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten zeige sich das Potenzial des digitalen Angebots, meint die 33-Jährige.
Die Leute machen sich Sorgen, die Leute fühlen sich zum Teil alleine und isoliert und brauchen jemanden, der zuhört. Ich habe regelmäßig auf Instagram Live-Videos gestartet, habe aus der Bibel vorgelesen, sodass da einfach eine Möglichkeit besteht, dass man zwar in seiner Wohnung an seinem Ort ist, aber trotzdem sich nicht so alleine fühlt.
In ihrer Kirche beobachtet Theresa Brückner einen Sinneswandel.
Die Corona-Krise hat die Wahrnehmung und auch die Wertschätzung der schon vorhandenen digitalen Angebote seitens der Kirche in den letzten Wochen wirklich stark verändert. Und es war so, dass auch einige, die jahrelang gar nicht verstanden haben, was ich da eigentlich mache, auf mich zukamen und gesagt haben, jetzt wissen wir endlich, wovon du sprichst.
Dennoch, nicht alle Christinnen und Christen begrüßen das Netzengagement der Pfarrerin.
Kritik erlebe ich auch, aber vor allem in dem Zusammenhang, dass oftmals gerade Social Media von Menschen kritisiert wird, die mit Social Media eigentlich gar nichts zu tun haben. Dass man ja gar nicht in Kommunikation gehen könnte. Und das erlebe ich eben total anders. Also gerade die vielen Nachrichten, die ich beantworte, das zeigt einfach, dass das totale Gegenteil der Fall ist. Auch wenn das oftmals man sich eben gar nicht vorstellen kann, wenn man sonst in den sozialen Medien nicht unterwegs ist.
Ein Grund für christliche Influencerinnen wie Josephine Teske, Theresa Brückner und auch Ellen Radke für ihr Social-Media-Engagement.
Das ist aus der Beobachtung entstanden, dass bei YouTube-Kirche extremst konservativ bis reaktionär dargestellt wird. Also wenn man als junger Mensch bei YouTube nach Kirche sucht, dann ist das Erste, was man irgendwie so findet, kein Sex vor der Ehe, sonst Hölle.
Ähnlich sehe es bei katholischen Netzaktivisten aus, meint Ludwig Martin Jetschke.
Die florierenden Internetformate, die in den letzten 10 Jahren aufgekommen sind, waren sogar in überwältigender Mehrheit aus Bereichen, die eher dem rechtskonservativen bis fundamentalistischen Flügel der Kirche zuzuordnen waren, weil da offenkundig auch ein ganz anderer sozusagen Missionsdrang nach außen irgendwie festzustellen ist. Und das schlägt natürlich jetzt massiv wie ein Bumerang zurück, weil man also gerade auch von offizieller kirchlicher Seite das Feld nicht bestellt hat, haben sich's dann eben auch, böse gesagt, zum Teil auch die Spinner unter den Nagel gerissen und dafür kriegen wir momentan massiv die Quittung.
Die Bistümer und Landeskirchen, so Jetschke, hätten lange Zeit gedacht, es reiche vollkommen aus, mit einer Homepage im Internet präsent zu sein, um die jeweiligen Positionen zu verbreiten. Aber
naja, es geht ja im Netz ganz stark auch um eine Deutungshoheit. Und YouTube und Co. mit seinen Influencern liefert die neue Situation, dass Deutungshoheit nicht mehr über das Medium oder den Auftraggeber entschieden wird. Also man muss nicht erst in der Tagesschau oder sonst wo gewesen sein, um gehört zu werden, sondern es ist natürlich auch eine Form der Demokratisierung von Wissen, klar, sondern es kann prinzipiell jeder, der eben geklickt wird. Und das löst natürlich auch in der Kirche Turbulenzen aus. Es gibt da durchaus Debatten, wo auch höher stehende Geistliche völlig entsetzt, also sagen, wie kann das sein, dass da irgendjemand ohne Amt und Mandat da in YouTube einfach vom Glauben redet und wir haben den überhaupt nicht legitimiert.
Die Optionen der digitalen Welt beeinflussen nicht nur das Erscheinungsbild der Kirchen. Sie bringen auch ganz neue theologische Diskussionen mit sich, meint Ludwig Martin Jetschke.
Hier tun sich ganz neue Welten auf, in denen auch theologisch zuvor nie gedacht werden konnte, weil sich ja diese Perspektiven gar nicht ermöglicht hatten. Also ein Apostel Paulus konnte nicht die Frage nach einem Skype-Abendmahl irgendwie stellen, ist ja klar. Und da ist für uns heute die riesige Chance, auch mal wieder zu zeigen, warum es eine aktuelle Theologie braucht, weil hier blankes, auch fundamentalistisches Katechismus nachplappern einfach nimmer geht. Hier heißt Hirn anschalten, selber denken, Meinung bilden, auch vorsichtig.
Also wir haben ja eine Gottesbeziehung, die ist ja auch nicht analog.
sagt auch Lars Hillebold von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Also wir reden ja auch und beten zu einer höheren Macht, die wir nicht greifen können. Also das heißt digitale Strukturen, also etwas zu denken an einer Gemeinschaft, die sich jetzt nicht nur kohlenstofflich abbildet, das sind wir eigentlich seit 2000 Jahren gewohnt.
Auch wenn der Vatikan schon vor mehr als 50 Jahren entschieden hat, dass der päpstliche Segen Urbi et Orbi auch gültig sei, wenn er über die elektromagnetischen Wellen des Radios übertragen werde, so stellen sich für Katholiken noch immer eine Reihe theologischer Fragen.
Kann ich über einen Sprachanruf als Priester die Palmzweige derer segnen, die am anderen Ende ihre Palmzweige bereitgelegt haben?
Das Internet werfe Probleme von Raum und Zeit auf, meint der Würzburger Ludwig Martin Jetschke.
Die zeitliche Dimension ist zum Beispiel, ja, was ist jetzt, wenn ich mich eine halbe Stunde später reinklicke und einfach zurückspule? Also kann ich so einen digitalen Segen, wenn er denn geht, kann ich den auch replizieren und einfach über den Wiederholungsknopf gehen?
Und die Corona-Krise hat noch eine andere Entwicklung forciert. Immer mehr Gläubige orientieren sich nicht mehr an der traditionellen Parochie, an der ortsgebundenen Zuordnung zu einer Gemeinde. Sie suchen sich, zunehmend auch im Internet, den Geistlichen, die Gemeinde oder die Theologie aus, die zu ihnen passt.
Bei Facebook gibt es das auch schon, dass sich dort im Grunde reine Internetgemeinden bilden. Ob man sich das jetzt für sich selber dann immer so wünscht oder ob das auch mal gut ist, dass es Mischformen gibt, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber dass es reine digitale Gemeinden geben wird und dass Menschen da noch mehr sich das heraussuchen, was sie so für sich wollen, ich glaube, das wird stattfinden.
Und noch etwas hat in der Corona-Krise stark zugenommen. Die Seelsorge im Internet.
Wer mal, und bei uns kam das durchaus schon vor, über WhatsApp jemanden begleitet hat bis tief in die Nacht hinein, der einem Sterbenden die Hand hält und sozusagen hier von außen jemanden einfach also Zuspruch gibt und einfach nur da ist, dass man einfach auch hin und her schreiben kann ein bisschen, weil so eine Nacht ja dann unfassbar lang werden kann. Ja? Und jetzt zu Corona-Zeiten und Quarantänesituationen wird es dann nochmal ganz manifest, ja, wenn man gar keine Möglichkeiten mehr hat, auch vor Ort zu sein. Wer solche Dinge erlebt hat, wie man jemanden, der eben die Hand eines Sterbenden hält, wirklich Kraft schenken kann und durch die Nacht durchtragen kann, über digitale Kanäle, der wird hinterher nie mehr hergehen und sagen, ach, das ist doch nur alles kalter Kaffee.
Und noch ein Problem stellt sich im Internet.
Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Wie ist das mit der Eucharistie, die ein Bischof oder ein Priester online feiert?
Eucharistieempfang ist ja digital nicht möglich,
sagt der Limburger Bistumssprecher Stefan Schnelle.
Eucharistie ist ja Danksagung, ist ja Geschenk, ist Sakrament. Im Sakrament zeigt sich die Liebe Gottes zu den Menschen. Und das ist digital beim Sakrament der Eucharistie so nicht möglich.
Nach römisch-katholischer Lehre verwandeln sich während der Eucharistie am Altar Hostien und Wein in Leib und Blut Christi. Diese sogenannte Transsubstantiation kann sich daheim vor dem Monitor ohne direkte priesterliche Handlung nicht vollziehen.
Geheimnis des Glaubens.
Und auch die Protestanten ringen in Corona-Zeiten um den rechten Umgang mit dem Abendmahl. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, fragt sich:
Kann man in medialer Gemeinschaft Abendmahl miteinander feiern? Das probieren sich ja jetzt auch manche aus. Ich wäre da ein bisschen zurückhaltender. Aber wir müssen uns in der Tat auch dann neu überlegen, was heißt es? Denn das Abendmahl ist zum Beispiel etwas, was auch eine leibliche Gemeinschaft voraussetzt. Inwieweit ist diese mediale Gemeinschaft jetzt auch leibliche Gemeinschaft, wenn sie digital vermittelt ist?
Die Hessen-Nassauische Kirche plädiert deshalb für ein Stärkungsmahl, das heißt ein erinnerndes Gemeinschaftsmahl ohne die geistlichen Einsetzungsworte des liturgischen Abendmahles. Und der Mainzer Theologieprofessor Christian Fechtner kommt in seiner Expertise zum Thema Abendmahl in der Corona-Krise zu dem Ergebnis:
In dieser Zeit und bis auf Weiteres. Solange keine Gottesdienste als gemeinschaftliche Zusammenkunft von Christinnen und Christen stattfinden können, sollten wir auf die Feier des Abendmahls bewusst verzichten. Abendmahl online ist keine angemessene Möglichkeit. Entweder richtig oder gar nicht.
Das sieht man in der Mainzer Auferstehungsgemeinde aber anders. Hier wird zum Beispiel in dem Online-Gottesdienst an Ostern zum gemeinsamen Abendmahl der Netzgemeinde ermutigt.
Wir feiern Abendmahl und wenn wir hier Brot und Wein zu uns nehmen, dann laden wir Sie ein, es dort, wo Sie sind, auch zu tun.
Eine Haltung, die auch in Nordhessen vertreten wird.
Ich kann mir das vorstellen, dass Menschen, die gemeinsam gleichzeitig im Netz verbunden sind, Abendmahl feiern.
Pfarrer Lars Hillebold ist zuständig für theologische Grundsatzfragen bei der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Zumal man sich gut vorstellen kann, da sitzt man in einem Haus als Familie und feiert das mit einer anderen Familie, die in einem Haus nebenan sitzt und verbindet sich und man hört die Worte zum Abendmahl und man teilt Brot und Wein am Tisch miteinander. Warum das nicht vernetzt sein soll, leuchtet mir bei den Kritikern momentan nicht ein.
Hillebold hat für seine Landeskirche liturgische Entwürfe ausgearbeitet für ein Abendmahl zu Hause im Kreis der Familie sowie für ein vernetztes Abendmahl. Auch Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, sympathisiert mit dieser Position.
Nach evangelischem Verständnis ist jeder getaufte Christ, Priester, Bischof, Papst. Also du kannst auch taufen, du kannst in der Situation, in der du einen Pfarrer, eine Pfarrerin nicht erreichst oder keine Gemeinschaft hast, auch das Abendmahl vollgültig feiern im Familienkreis, am Tisch. Ich denke nicht, dass das zu einer Pfarrerzentrierung der Kirche führen wird, sondern vielleicht auch mehr zu dem Bewusstsein, ich kann meinen Glauben leben, auch in einer kleinen Gemeinschaft, auch wenn ein Pfarrer, eine Pfarrerin für mich im Moment nicht erreichbar ist.
Die Corona-Krise macht die Kirchen erfinderisch. Gottesdienste im Livestream, Gebetspodcasts, Online-Chöre und Seelsorge per WhatsApp. Doch schon vor Corona gab es die Social-Media-Auftritte technikaffiner Pfarrerinnen und Pfarrer. Der vermutlich frechste dieser Auftritte heißt Anders Amen. Ein YouTube-Kanal von zwei lesbischen Pastorinnen. In einer der letzten Folgen vor der Corona-Epidemie konnte der User die beiden Frauen auf dem Weg zur künstlichen Befruchtung begleiten.
Da seht ihr jetzt unseren Sperma-Kryo-Behälter in unserem Auto.
Es ist grün. Bin ich hier durch ganz Hannover gefahren, um dieses Ding abzuholen.
Ich bin gerade im Fahrstuhl mit Sperma. Der UPS-Mann hat es freundlicherweise mir zur Verfügung gestellt. What? Das ist falsch formuliert. Ich bin da.
Schnelle Schnitte, viele Effekte. Die junge Zielgruppe ist klar definiert. Ellen und Steffi Radke wollen auf ihrem Kanal drei Themenbereiche aufgreifen. Das queere Leben, ihre Dorfgemeinde und alles, was dazwischen liegt.
Wir sind in so einer Zwitterposition. Also Kirche in einer queeren Welt ist nicht so angesehen, aber Queerness auch nicht so in einer Kirche. Und wir sind das beste Beispiel, um zu zeigen, dass beides geht und dann noch auf dem Dorf.
Auf einem Dorf in Niedersachsen, wo Steffi Radke Pastorin ist und wo die beiden nun in ihrem Pfarrhaus auf Distanz zu anderen Menschen gehen müssen. Corona hat nicht nur ihr aktuelles Leben, sondern auch ihren YouTube-Auftritt radikal verändert. Zu sehen sind nun zwei im schwarzen Talar gekleidete Pastorinnen, die einen Impuls senden und unter anderem mit den Usern gemeinsam beten.
Guter Gott, wir legen vor dir unsere Ängste, unsere Sorgen und das Gefühl, dass gerade einfach alles zusammenbricht.
Wir sitzen alleine zu Hause, vielleicht auch zu zweit, aber es ist alles anders und es heißt Corona.
Anders Amen ist erst vor 3 Monaten ins Netz gegangen und hat mehr als 6.000 Abonnenten. Entscheidend für den Erfolg, in den sozialen Medien sollte Kirche nicht als Institution auftreten, sondern die Protagonistinnen müssen ein Gesicht zeigen und sie sollten eine klare Position beziehen. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Ellen Radke von Anders Amen.
In den sozialen Medien braucht es eine Person, eine Meinung, einen Standpunkt, den man einnimmt. Du kannst auf YouTube nicht abwägen und einen Bischof dahinstellen, dessen Aufgabe es ist, die Breite der Landeskirche zu vertreten. Das funktioniert nicht in den sozialen Medien. Also ist die einzige Art und Weise, wie wir evangelisch kommunizieren können, mehrere Gesichter nebeneinander zu stellen.
Die beiden großen Kirchen haben infolge der Corona-Krise einen ungeahnten Digitalisierungsschub erfahren. Pfarrerinnen und Pfarrer kommunizieren in Videokonferenzen, streamen von heute auf morgen ihre Gottesdienste, feilen an einem Podcast, unterrichten online die Konfirmandinnen und Konfirmanden
und sinnieren über theologische Probleme der Netzwelt. Doch die Frage bleibt, wie nachhaltig diese Entwicklung sein wird. Macht nur die Not erfinderisch und innovativ? Oder erleben wir gerade so etwas wie die digitale Reformation des Christentums?